Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser siebten Andacht in dieser Zeit eben auf YouTube. Der Wochenspruch für diese Woche lautet: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und ausgehend von diesem Gedanken möchte ich euch weitere Verse aus dem 2. Korintherbrief Kapitel 5 vorlesen. Ich lese heute die Verse 11 bis 21. Mit ein paar Auslassungen. Paulus schreibt dort: Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Denn die Liebe Christi drängt uns. Zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Die Lage ist ernst. Diesen Satz hören wir in den letzten Wochen immer wieder. Bezogen auf das Virus gehöre ich zu denen, die diese Einschätzung eher teilen, weiß aber auch von genügend Menschen, die das anders sehen. Blickt man auf die Gesamtsituation, also auch auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen, können dem dann aber wahrscheinlich doch alle zustimmen. Die Lage ist ernst. Es wird erklärt, Gegenargumente gebracht, alternative Theorien, und irgendwie habe ich den Eindruck, dass keine Stelle die andere so richtig überzeugen kann. Die Lage ist ernst. Mal fernab jeglicher Corona-Diskussion steht dieser Satz schon seit mindestens 2000 Jahren. Da wird es mir nur schwerfallen, von akut sprechen zu können, aber der Ernst der Lage bleibt. Paulus nennt hier, was so ernst ist: Wir wissen, dass Gott zu fürchten ist. Dazu muss jetzt unbedingt ein erklärendes Wort gesagt werden. Diese hier genannte Furcht ist in keinster Weise zu vergleichen mit der Furcht vor Ansteckung, Krankheit, Tod und irgendwelchen Weltuntergangsszenarien. Auch nicht mit der Furcht vor Menschen, die ihre Macht ausnutzen und mich das spüren lassen. Diese Furcht ist eher mit Ehrfurcht zu betiteln, heute vielleicht eher umgangssprachlich mit Respekt, obwohl das die Sache nicht ganz trifft. Ehrfurcht habe ich vor jemandem, den ich als größer, stärker, besser ansehe. Und damit unterscheidet sich Ehrfurcht von Scheu und Unterwerfung. Wir Christen wissen, dass Gott zu fürchten ist. Wir wollen ihm diese Ehrfurcht entgegenbringen. Auch wenn Ehrfurcht diese gute Art von Furcht ist, manchmal ist der Blick auf die Gott-Mensch-Beziehung trotzdem zum Fürchten oder zumindest zum Erschrecken, auch für uns. Gott kennt dein Innerstes. Also nicht nur die Fassade, die du nach außen aufbaust, er sieht dein Handeln und Denken und kennt deine Motive. Und dann hat er noch einen Anspruch an uns Menschen. Entscheide dich. Vertraue ganz mir oder lass es. Dann musst du aber auch ohne meine Hilfe klarkommen. Übrigens auch, wenn es um Sterben und Tod und um das Leben geht, was danach kommt. Wenn ich über diese Gottesfurcht rede, dann ist mir klar, dass es auch da zwei Lager gibt. Christen, ich denke mal Leute aus unseren Gemeinden, bei euch findet so eine Aussage sicherlich Zustimmung. Überhaupt kein Problem. Und auf der anderen Seite sind die, die das nicht glauben. Nach dem Motto, ich habe noch nie was von Gott gesehen, noch nie was von ihm gemerkt, ich brauche mich nicht zu fürchten. Wir, die wir zu Jesus gehören, wissen von dieser berechtigten Ehrfurcht vor Gott. Noch mehr, wir leben in dieser Glaubensbeziehung und erfahren, dass der Glaube an Jesus gerade aus der Angst befreit. Wir erfahren, dass es gut ist, dass Jesus uns durch und durch kennt und trotzdem zu uns steht. Und wir erleben Gott als einen, der uns nicht vernichten will, sondern der alles bis aufs Letzte gibt, um uns zu retten. Paulus sagt hier, deshalb versuchen wir, Menschen zu gewinnen. Eben zu gewinnen, Jesus auch zu vertrauen. Die sind also von einer Sache überzeugt. Mehr noch, sie haben Erfahrungen gemacht, sie sind ergriffen und geben das nun weiter. Ein Wort an die Christen unter uns. Lasst uns aus diesem Wissen und dieser Erfahrung heraus so leidenschaftlich Menschen ansprechen, lasst uns alles versuchen, sie von der Wahrheit zu überzeugen. Das hat mich in letzter Zeit sehr beschäftigt. Die Diskussion Corona ja oder nein. Richtig, übertrieben, falsch oder ist es sogar eine Verschwörung? Ich befürchte, diese Diskussionen werden bleiben. Und auch wenn sie mir gerade richtig schwer im Magen liegen, ich finde Diskussionen an sich in einer Demokratie erstmal richtig und wichtig. Ich sehe die Leidenschaft, mit der diese Diskussionen geführt werden. Und wisst ihr, was ich denke? Diese Leidenschaft, die hinter dieser Diskussion steckt, ist nicht da, weil jeder von seiner Meinung so überzeugt ist, sondern weil es für jede Seite um etwas ganz Existenzielles geht. Für die einen ist es eher die Gesundheit, für die anderen eher die Existenz. Übrigens für alle zusammen sind es beide Aspekte. Und vielleicht finden wir auch noch andere Dinge. Wie sieht es bei uns aus, wenn wir von Jesus und unserem Glauben erzählen? Machen wir das mit derselben Leidenschaft, eben weil wir wissen, dass es hier um alles geht? Es wird genau wie bei Corona immer mindestens zwei Meinungspole geben. Und eines bleibt auch. Erst später wird sich herausstellen, wer recht hatte. Paulus erklärt übrigens in diesen Briefzeilen seine Motive. Warum er auch mal sehr leidenschaftlich und nicht immer den anderen nach dem Mund gesprochen hat. Er sagt in den zwei Versen, 12 und 13, die ich nicht vorgelesen habe, prüft doch mal ehrlich meine Motive. Wägt das mit eurem Gewissen ab. Ist es falsch? Ist es eigensüchtig, was ich sage? Was ist, wenn es am Ende wahr ist? Das meint hier, was ist, wenn es Gott gibt und ein Leben nach dem Tod wirklich relevant ist? Was treibt dich an? Paulus hat darauf eine klare Antwort. Die Liebe Christi drängt uns. Sie treibt uns an. Es ist für ihn also nicht wichtig, dass alle seiner Meinung sind und er am Ende gut dasteht. Paulus treibt die Liebe Christi an. Die Liebe, mit der er selbst von Jesus geliebt und gerettet wurde. Die Liebe, die ihn befähigt, andere zu lieben. Und die ihm so wichtig ist, dass er gar nicht anders kann, als allen zu erzählen. Weil auch sie diese Liebe erfahren und ergreifen sollen. Dabei redet Paulus nicht von der Liebe als einem Gefühl. Die Liebe Christi zeigt sich darin ganz praktisch, dass Jesus für alle gestorben ist, damit die, die das annehmen, leben können. Ich erkläre gleich noch was dazu, was es mit dem für alle gestorben genau bedeutet. Es hat sich alles völlig verändert. Merkt ihr was? Irgendwie beeinflusst die aktuelle Lage auch meine Gedankengänge. Wir nehmen gerade eine völlig veränderte Situation wahr und letztlich wird an allen Stellen auch gesagt, wir werden nach der Krise nicht mehr so leben wie vor der Krise. Wenn ich ehrlich bin, macht mir das Sorgen. Denn so ganz wirklich hätte ich, dass alles so bleibt, wie es war. Obwohl muss eigentlich alles schlechter werden? Diese Aussage, diese Frage ist gerade echt schwierig für die, die finanzielle Einbrüche oder gar Pleiten erleben. Natürlich ist die Lage für die ernst. Und natürlich wird es nicht besser. Aber manches hätte sicherlich auch die Chance auf eine Entwicklung zum Besseren. Ich bin nur vorsichtig mit allzu optimistischen Prognosen über die menschliche Fähigkeit, etwas besser zu machen. Eine Sache sehe ich aber schon, dass wir alle herausgerissen sind aus unserem Alltagstrott, verschafft uns neue Blickwinkel und hilft, dass wir uns besinnen. Deswegen ist es auch gerade dran, Gottes Blickwinkel auf diese Welt zu zeigen. Ihr lebt in einer Welt, die sich von Gott wegbewegt. Und die wird auch nicht beständig besser. Das liegt ja nicht mal nur an uns Menschen selbst. Auch schon Viren machen alles wieder schlechter. Aber das alles muss nicht in der Katastrophe enden. Da gibt es etwas Neues. Nicht neue Konzepte, sondern neues Leben. Neues Leben von Gott. Mit Blick auf dieses neue Leben kann man auch sagen, es wird nichts mehr so sein wie vorher, aber das macht mir dann keine Bauchschmerzen, sondern erzeugt eher Vorfreude. In der Offenbarung steht ein ganz toller Satz über diese neue Welt, die da kommen wird. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Und dann steht da dieser gigantische Satz noch bei Paulus. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Dass er Leben ganz im Bereich von Jesus lebt, der ist neu. Neu sein heißt, er ist befreit von sich selbst und vom alten Denken. Dabei geht es hier nicht um eine Renovierung, so nach dem Motto, wir polieren unsere Moral auf, sondern es geht um etwas ganz Neues. Ein neuer, mit Gott versöhnter Mensch zu werden. Bemerkenswert ist, dass hier nicht die Rede davon ist, dass wir das erst werden. Zum Beispiel, wenn wir die gerade zitierten tollen Zustände in Gottes neuer Welt erleben. Wir sind es schon jetzt, diese neue Schöpfung. Es ist uns schon jetzt zugesagt. Das klingt unglaublich. Auch gerade für uns Christen. Ich merke immer wieder, dass ich trotzdem noch der Alte bin. Da gibt es genug Dinge in meinem Leben, die schieflaufen. Und mein Leben ist zerbrechlich wie das Leben jedes anderen Menschen auch. Trotzdem steht das. Das Alte gilt nicht mehr, Neues ist geworden. Das ist eine Feststellung und nicht nur Wunschdenken. Dieses Leben gibt es in Christus. Dieses in Christus ist so ein merkwürdiger Ausdruck, der mir aber bildlich total einleuchtet. Ich habe das immer mal wieder anhand eines Überraschungseis gezeigt. In Christus, oder erstmal, das sind wir. So kleine Menschlein, so wie wir halt sind. Und dann ist das nicht unbedingt das gängige Symbol für Jesus Christus. Aber es zeigt was Tolles. In Christus zu sein heißt, wir sind in ihm eingeschlossen. In Christus zu sein bedeutet Leben mit Jesus in tiefster Verbundenheit. Nicht nur ein Gottesdienstbesuch für eine Stunde am Sonntag. Das heißt also, dieses neue Leben ist noch verborgen in Christus. Aber eben dort, in diesem Lebensraum, ist es schon jetzt erlebbar. Wir erleben diesen Zustand, eine neue Schöpfung zu sein, nicht direkt in dieser Welt, aber eben im Leben mit Jesus, im Leben in Christus. Was verbreiten wir? Und jetzt geht es wirklich nicht mehr um Ausbreitungswege, Tröpfcheninfektion, Masken, Warnungen oder Theorien. Jetzt geht es um die Frage, was Menschen von uns so zu hören bekommen und auch, was wir ihnen so vorleben. Wir sind Botschafter für Jesus, Botschafter des Reiches Gottes. Der Satz bezieht sich am Ende nicht nur auf Paulus und sein Team, sondern auf alle, die zu Jesus gehören. Wir haben von ihm persönlich den Auftrag, aller Welt zu erzählen, was durch ihn bewirkt wurde und noch wird. Wir sind Botschafter. Und das heißt, wir agieren im Auftrag und Sinne dessen, den wir repräsentieren. Hier, wir sprechen für Gott. So ein Satz lässt mich immer stocken. Denn der legt mir, übrigens auch euch, eine große Verantwortung auf, ist das, was ich sage, in seinem Sinn, ist es richtig? Das sind so die Stellen, wo ich ins echte Beten komme. Nicht so förmlich, sondern eher mit dem Stoßgebet, Herr, verhindere bitte unbedingt, dass ich Blödsinn erzähle. Ich will deine gute Nachricht weitergeben. Paulus beginnt in diesem Briefabschnitt ja ziemlich kraftvoll. Er sprach davon, dass Gott zu fürchten ist, dass er selbst mal außer sich war, um das weiterzugeben und so weiter. Hier bekommt die Botschaft aber eine ganz andere Richtung. Hier wird gezeigt, was unser eigentlicher Auftrag ist. Predigt Versöhnung. Und das klingt ziemlich versöhnlich. Gott bietet uns Versöhnung an. Das heißt, das, was uns Menschen von ihm trennt, diese Trennung bezeichnet die Bibel als Sünde, steht nicht mehr zwischen uns. Und zwar, weil Gott dazu den ersten Schritt macht, diese Trennung aufzuheben. Übrigens schaut er nicht einfach über die Sünden hinweg, so nach dem Motto Schwamm drüber. Nein, diese Sünde ist da. Aber sie wird für ungültig erklärt. Jesus hat die Auswirkung der Sünde, den Tod, für uns auf sich genommen. Er hat die Rechnung bezahlt, die eigentlich an uns geht. Und nun sollen wir ermahnen. Eigentlich sollen wir Gottes Ermahnung weitergeben. Dieses Ermahnen heißt im Griechischen, wie dieser Brief auch geschrieben ist, immer auch ermutigen. Das hat weniger was mit einem erhobenen Zeigefinger und mehr mit mutmachender Werbung zu tun. Wir sollen bitten. Das heißt, so ernst die Sache ist und so mächtig Gott ist, er zwingt niemanden. Ich wünsche mir das für uns, dass wir so agieren in vielen Dingen, dass wir zwar ganz klar in der Sache, aber liebend, werbend und bittend und nicht hart bei den Menschen rüberkommen, vor denen wir Botschafter und Vertreter für Jesus sind. Wir sind als Menschen, die zu Jesus gehören, erlöste und befreite Menschen. Aber das soll nicht nur so für uns sein, das soll auch auf andere wirken. Das ist ziemlich klar zu sagen, aber eben auch in Gottes versöhnender Art. Wir haben ein Amt, besser einen Dienstauftrag von ihm erhalten, erzählt das allen Menschen, dass Gott alles getan hat, damit sie versöhnt mit ihm leben können. Vielleicht kommen in diesen Tagen Menschen gerade ins Nachdenken, was wirklich zählt im Leben. Ich meine, dass genau dieser Fakt, dass Gott uns versöhnt, der wichtigste ist. Lasst uns also mit einsteigen in die öffentliche Diskussion. Wohl aber eher nicht in den Kampf der Meinungen, was richtig und falsch ist, sondern eben, lasst uns erzählen, was wirklich zählt. Gott liebt dich und wartet auf dich. Ich möchte gern mit euch beten. Großer Gott, lieber Vater, danke, dass du uns liebst und dass du alles dafür getan hast, dass wir versöhnt mit dir leben können. Danke, dass wir schon jetzt erfahren, dass dieses Leben in Christus existiert und was dieses Leben in Christus bedeutet. Und danke, dass du uns durchträgst durch alle Unsicherheiten und Probleme, die uns hier widerfahren. Jesus, wir bitten dich, halte uns fest in dieser Zeit und führe uns deinen Weg. Hilf uns, mit dieser ganzen Situation richtig umzugehen, als einzelne Menschen und Familien und auch als Gemeinden. Hilf uns, dass wir all den Diskussionen, die es gerade gibt, in all diesen Diskussionen versöhnliche Worte finden. Wir wollen davon weiter erzählen, was du getan hast, um uns mit Gott zu versöhnen. Sei in dieser neuen Woche bei uns, leite und behüte uns. Amen. Was gibt's noch anzusagen? Uns öffnen sich gerade immer mehr Möglichkeiten, dass wir uns wieder versammeln können. Wie das so richtig weitergeht, müssen wir vor Ort klären oder es klärt sich gerade vor Ort. Bitte informiert euch bei Bedarf einfach bei den Gemeinschaftsleitern, welche Veranstaltungen wie anlaufen. Es wird weiter noch Auflagen geben, mit denen wir umgehen müssen. Lasst uns da gemeinsam nach gangbaren Lösungen suchen. Aber ich freue mich, dass es wieder ein Stück in die Richtung geht, wo es wieder normaler wird. Und jetzt lasst uns noch gemeinsam um Gottes Segen bitten. Herr, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen. Bleibt Gott befohlen.